In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Arbeitsrecht und da im Speziellen das Thema KI und Umstrukturierung verbunden vielleicht auch mit Arbeitsplatzverlust, was, glaube ich, viele Menschen gerade sehr umtreibt. Dazu habe ich mir natürlich wieder einen Arbeitsrechtler eingeladen und zwar wieder den Heiko Jarosch. Heiko war bei mir schon mal im Podcast und er ist angestellt bei Verdi, ist dort Gewerkschaftsjurist und hat wieder viele spannende Infos für dich im Gepäck. Also bleib jetzt unbedingt dran. Wenn Arbeit dich erfüllt, bekommt dein Leben eine neue Tiefe. Und damit ganz herzlich willkommen im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja Worm. Ich helfe Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und jetzt lass uns starten. Los geht's. Toll, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich da riesig drüber. Und bevor wir jetzt ins Interview mit dem Heiko starten, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar, der nächste Workshop findet statt am 18. März. Wenn du das hier am Sonntag hörst, wo der Podcast erscheint, in 3 Tagen, am Mittwoch um 19 Uhr. Und zwar zum Thema Karriere neu denken, wie du dich beruflich neu aufstellst und sortierst und vielleicht auch mal andere Wege gehen kannst. Wenn du das interessant findest, dann melde dich gerne kostenfrei dazu an. Den Link, den findest du hier unten in den Shownotes. Und jetzt lass uns mit dem Interview starten. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Heiko.
Hallo, liebe Anja. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
Ich freue mich erst. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast. Ne? Du bist ja Gewerkschaftsjurist, arbeitest bei Verdi und hast jeden Tag spannende Fälle, glaube ich, bei dir auf dem Tisch. Und in diesem Zusammenhang bin ich natürlich ganz, ganz neugierig. Wir haben heute so ein bisschen den Schwerpunkt auf KI gesetzt. KI und vor allen Dingen auch so die Umbrüche, die gerade stattfinden da draußen. Das heißt, es finden viele Umstrukturierungen, Entlassungswellen statt. Und dazu wollen wir heute vermehrt sprechen. Und vielleicht mal so als erste Frage so, was ist denn im Moment so die größte Sorge als in deiner Funktion als Arbeitsrechtler? Was siehst du denn da draußen gerade zum Thema KI und auch Jobumbrüchen? Was nimmst du da wahr?
Ja, also was KI angeht, ist sicherlich die große Sorge, die viele Beschäftigte haben, dass sie ihren Arbeitsplatz dadurch verlieren oder dass generell, dass viele Arbeitsplätze dadurch verschwinden werden oder weniger werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher weniger der Fall. Der Einsatz von KI führt meines Erachtens eigentlich eher zur Arbeitsverdichtung. Also wir müssen alle schneller arbeiten und noch unangenehmere Tätigkeiten machen. Die einfachen Sachen werden auf die KI ausgelagert und die Beschäftigten machen dann nur noch alles, was kompliziert ist. Und zweites Top-Thema ist natürlich vielleicht gar nicht so allein durch KI bedingt, eher so die Frage, ob wir nicht gerade durch konjunkturelle Themen viele Arbeitsplätze verlieren. Ja, also Insolvenzen und Arbeitsplatzabwanderung ins Ausland, solche Sachen. Ja. Mhm. Hängt sicherlich mit der KI zusammen, aber ich würde sagen, der Einsatz von KI führt automatisch zum Wegfall von Arbeitsplätzen. Das ist verkürzt, so einfach ist es nicht.
Ja. Ja, das ist ja spannend, was du sagst, weil im allgemeinen Glauben ist es ja, die KI soll unsere Arbeit erleichtern. Du sagst jetzt aber, eigentlich verkompliziert sie das Ganze noch. So, das sind deine Fälle, die du da gerade hast.
Ja, so klassisches Beispiel wäre beispielsweise der Chatbot, der im Callcenter assistieren soll oder der vielleicht auch schon Gespräche führen soll oder da so Weichen stellt. Und dann nur noch die schweren Fälle zu den Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, hinführt. Und da wird sicherlich den Leuten was abgenommen, aber was wird ihnen abgenommen? Die repetitiven, die einfachen Tätigkeiten und führt dann dazu, dass so ein Callcenter-Agent oder eine Agentin den ganzen Tag nur noch schwere Gespräche führt und die leichten kann die KI alleine erledigen. Führt nicht unbedingt zu einer Erleichterung des Arbeitstages, wenn man am Ende nur noch schwere Gespräche führt.
Ja. Das stimmt, ja. Ja. Was würdest du denn sagen, woran merke ich denn eigentlich als Beschäftigte oder als Beschäftigter ganz konkret so, jetzt kommt KI oder eine Umstrukturierung, was sind so typische Indikatoren vielleicht dafür?
Ja, wir haben es zum Beispiel im, im pflegerischen Bereich oder generell so im Gesundheitswesen häufig, dass Arbeitszeit über Apps nicht nur erfasst, sondern vielleicht auch gesteuert wird. Die Leute kriegen dann Diensthandy und da müssen sie dann alle möglichen Dinge erfassen, Arbeitsaufnahme, Arbeitsende, Pausen, dann noch viele, viele andere Faktoren werden erfasst. Und wenn ich dann feststelle, ja, der Schichtplan wird auf einmal nicht mehr von der Dienststellenleitung oder von der PDL, von der Pflegedienstleitung gemacht, sondern der kommt aus der Maschine gespuckt, da muss man natürlich auch da mag man dann auch damit rechnen, dass die KI da weniger Rücksicht nimmt auf Belange wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen etc. pp. Wo man vorher vielleicht einfach noch ins Gespräch gegangen ist, werden solche Faktoren jetzt schwieriger zu berücksichtigen oder schwieriger abzubilden, beispielsweise bei der Dienstplanung. Ja. Oder anderer Bereich, Zugang zu Arbeitsverhältnissen, da haben wir es ja auch im Bewerbungsverfahren, ja, dass Bewerbungen schon mal vorsortiert werden. Da beispielsweise meines Erachtens großes Risiko, dass so bestehende Diskriminierungen, die alten weißen Männer, ne, wenn die so ins System reingegeben werden, dann wählt das System ja auch nach solchen Kriterien weiter aus, weil es diese Person dann als besonders geeignet empfindet oder bewertet, ja.
Das heißt, es fallen dann vielleicht Frauen im gebärfähigen Alter raus oder Frauen jenseits der 50 raus, was möchtest du damit wahrscheinlich sagen, ne?
Ja, oder jeder, der nicht so der Norm entspricht. Also es kann auch jüngere Beschäftigte treffen. Jeder, der nicht so einen geradlinigen Lebenslauf hat, das passt dann nicht. Dann, kommt ja immer darauf an, wie sind die Parameter eingestellt, ja. Und wenn ich dann nicht auf die Parameter passe, der Human in the Loop, der Mensch, der da drauf gucken würde, der würde vielleicht sagen, ach, das ist interessant, die Person hat einen interessanten Lebenslauf. Und das System guckt aber einfach streng nach Fakten, guckt nach Daten, guckt nach dem, was eingespeist wurde. Und da werden solche Faktoren dann tendenziell natürlich eher nachteilig bewertet. Ja.
Finde ich super spannend, das Thema, weil ja hier auch viele Zuhörende sind, die sich im Umorientierungsprozess befinden. Und was können die denn ganz konkret machen, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde immer aussortiert? Was steht mir denn da für an Mittel zur Verfügung?
Im Bewerbungsprozess ist es relativ schwierig, weil wir da ja tendenziell nur, oder in Anführungsstrichen nur, über die sogenannten verpönten Merkmale nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz daran kommen. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise im öffentlichen Dienst bewerbe und ich habe eine Schwerbehinderung und ich werde nicht eingeladen, dann wäre das beispielsweise ein eindeutiges Indiz für eine Diskriminierung und da stehen dann auch gute Aussichten, dass man da was tun kann. Ja. Und wobei man da natürlich auch immer sagen muss, klar, die Inanspruchnahme rechtlicher Hilfe oder Beratung mag helfen, aber gerade im Bewerbungsprozess führt das natürlich in der Regel nicht dazu, dass man dann auf die gewünschte Stelle kommt, sondern man geht dann vielleicht eher mit einem kleinen Schadensersatzanspruch daraus, ja. Mhm. Oder Schmerzensgeld, je nachdem.
Mhm. Hilft da nicht wirklich, ne? Aber du hast mir auch erzählt, dass es eben auch Menschen gibt, ja, die ja auch Leistungsbewertung im Unternehmen dann oder dass Leistung mittlerweile von KI auch vorgenommen wird, ne? Das finde ich auch ganz spannend. Was stehen mir denn da für Möglichkeiten offener als Betroffene oder Betroffene?
Ja, gerade natürlich, wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, wo es eine betriebliche Interessenvertretung, also Betriebsrat, Personalrat oder Mitarbeitervertretung gibt, dann wäre meines Erachtens das auf jeden Fall der erste Ansprechpartner, weil Leistung und Verhalten ist ja nach dem Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmungstatbestand und da würde ich auf jeden Fall erst als erstes mal bei den KollegInnen anklopfen und fragen, ja, was wisst ihr denn darüber, wie läuft denn das bei uns? Und wir haben ja jetzt die EU-KI-Verordnung, die so in mehreren Stufen in Kraft tritt. Und jetzt 2026 sind wir so in den letzten Zügen. Also es gibt Transparenzpflichten seitens des Arbeitgebers. Es wird unterschieden nach Gering- und Mittel- und Hochrisiko-KI und im Hochrisiko-KI-Bereich. Also wenn die KI wirklich Personalentscheidungen trifft, da ist auf jeden Fall eine menschliche Entscheidungsinstanz an letzter Stelle nochmal vorgesehen. Ja. Und da würde ich mich dann erkundigen und mich mal erkundigen, also einfach mal nachfragen, ja Leute, was wisst ihr denn und was kommt denn da zum Einsatz? Ja.
Das heißt, da habe ich als Beschäftigter dann auch gute Chancen, so eine transparente Auskunft zu bekommen. Ja. Muss ich da immer gleich einen Anwalt einschalten oder kann ich da erstmal alleine vorgehen?
über die betrieblichen Interessenvertretungen, der Weg ist sicherlich der beste, weil die sollten da in den meisten Fällen zumindest mit im Boot sein. Und wenn es sowas nicht gibt, kann ich mich sicherlich auch erstmal direkt an den Arbeitgeber wenden und fragen, wenn Auswahlprozesse in Bezug auf eine Beförderung oder eine bestimmte ausgeschriebene Stelle intern oder Fort- oder Weiterbildung, wenn sowas stattfindet, dann müsste es ja nach transparenten Kriterien laufen. Egal ob mit oder ohne KI. Da muss es ja irgendwie einen Kriterienkatalog geben und der darf ja nicht nach Nase sein. Ja.
Das ja, ist auf jeden Fall sehr wünschenswert, wenn das nicht so ist. Ne? Genau, ja, genau. Du hast vorhin gesagt, KI nimmt uns gar nicht so sehr die Jobs weg. So, aber es gibt ja trotzdem die Befürchtung, glaube ich, da draußen von vielen auch. Ja. So, Mensch, da verändert sich gerade was. So, es betrifft auch meinen Job, die Aufgaben verändern sich. Wann würdest du denn sagen, ist das berechtigt, diese Sorge von Arbeitnehmern, Nehmerinnen? Also wann sollten wir uns vielleicht Sorgen machen so? Und ja, und wo ist das vielleicht nur eine geschürte Angst auch von Arbeitgebern?
Naja, die Angst dürfte auf jeden Fall berechtigt sein, wenn arbeitgeberseitig irgendwie in einem hohen Tempo und wenig transparent auf einmal ganz viel passiert, ja, auf einmal ganz viele neue Prozesse implementiert werden und niemand so richtig weiß oder auch vielleicht auch nicht sagen möchte, was da jetzt eigentlich läuft. Also das kann ja, wenn wir das in einem größeren Stil haben, bei größeren Unternehmen ist es ja dann häufig auch eine Betriebsänderung, und wenn wir dann betriebliche Interessenvertretungen haben, dann haben die ja auch relativ scharfe Schwerter da zur Verfügung, um da sowas auch mal aufzuhalten, gegebenenfalls, wenn denn notwendig. Und da, in solchen Fällen, also betriebliche Interessenvertretung, sofern vorhanden, immer der erste Ansprechpartner, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es läuft was und ich weiß aber nicht so richtig was und die Ereignisse überschlagen sich und der Arbeitgeber macht es aber nicht so richtig transparent. Ja. Und andere Seite, wann ist es vielleicht, wann gibt es weniger Anlass zur Sorge, aber trotzdem zur Wachsamkeit, ist natürlich, wenn ich merke, es werden Prozesse eingeführt, die Arbeit verändert sich. Wir haben ja nach der KI-Verordnung beispielsweise auch eine Schulungspflicht. Also wenn Beschäftigte mit KI arbeiten sollen, dann ist der Arbeitgeber auch dazu verpflichtet, ihnen dazu die entsprechenden Tools und das Know-how an die Hand zu geben. Und da kann man ja ruhig mal anklopfen und nachfragen, wie es denn damit aussieht. Ja, also das ist ja dann auch das ist ja dann durchaus auch eine berechtigte Frage. Ja,
denke ich. Ja, auf jeden Fall, total. Genau. Häufig ist es ja so, wenn es dann so Umbruchphasen gibt im Unternehmen, meistens kündigt sich das ja auch so ein bisschen an, so man kriegt das ja auch so ein bisschen mit, ne? Mensch, da ist vielleicht, steht jetzt vielleicht was an, da stehen Kürzungen an, so man merkt so, der Ton wird vielleicht ein bisschen, ja, rauer. Erlebst du das auch in deinem Arbeitsalltag, dass der Ton dann rauer wird, oder erlebst du das eher, dass es eine nette Kommunikation noch gibt?
Das ist natürlich immer auch eine Frage der Unternehmenskultur. Ja. Also ich erlebe beides. Ich erlebe einerseits das eine Ende der Spanne, dass man nett miteinander spricht und dass durchaus großzügige Angebote gemacht werden, wenn sich Menschen dazu bereit erklären, das Unternehmen vorzeitig oder wie auch immer zu verlassen. Aber ich erlebe es natürlich auch auf andere Art und Weise, dass Menschen mit oder Beschäftigte mit ja, unter Druck gesetzt werden, mit einer unliebsamen Versetzung, die vielleicht arbeitsrechtlich zulässig ist, aber in erster Linie dazu dient, der Person das Leben schwer zu machen und den Wechselwunsch da zu befeuern. Ja, das gibt natürlich beides. Ja.
Wie verhalte ich mich dann, wenn ich merke, also entweder es ist zwar noch nett, aber der Wind weht irgendwie von vorne, ich krieg's dann ja trotzdem irgendwie mit, auch wenn es eine nette Kommunikation ist, oder wenn du, wie du gerade gesagt hast, so der Druck einfach immens wird. Wie verhalte ich mich dann als einzelne Person? Ja. Was sind dann gute Maßnahmen, die ich dann ergreifen kann, wenn ich merke, so, oh Mann, da ist jetzt da passiert jetzt gerade was.
Ja, naja, also wenn ich konkrete Maßnahmen am eigenen Leibe zu spüren bekomme, also wenn sich beispielsweise Abmahnungen häufen oder wenn ich eben mit so einer Versetzung konfrontiert werde, die vielleicht nicht abgesprochen war und die jetzt auch nicht meinen Interessen entspricht, dann wäre das auf jeden Fall ein Fall, wo ich entweder anwaltliche oder gewerkschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte, einfach auch um meine Position abklären zu können, um klären zu können, Darf der Arbeitgeber das überhaupt? Wenn er es nicht darf, wie kann ich mich dagegen wehren? Also bei einer Versetzung gibt es ja die Möglichkeit, das anzugreifen. Und wenn es ganz gravierend ist, also wenn jetzt jemand von heute auf morgen von Hamburg nach München versetzt wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, sowas im sogenannten Eilrechtsschutz zu klären. Also da kann man dann auch relativ schnell arbeitsgerichtliche Hilfe bekommen. Und das muss auch nicht immer dazu führen, dass man dann anschließend das Unternehmen verlassen muss, sondern manchmal reicht auch so ein deutlicher Denkzettel, um seine Position klar zu machen, und man arbeitet danach wieder anständig zusammen. Also habe ich alles schon erlebt.
Okay, da gibt es Möglichkeiten, ja. Entschuldigung,
bitte. Und die andere Seite, ja, wenn es so unbestimmt ist, wäre es natürlich immer schön, wie gesagt, wenn es betriebliche Interessenvertretungen gibt, sich an die zu wenden, die was wissen. Und ansonsten, klar, der Flurfunk hilft, kann immer helfen, sich einfach umzuhören, einfach mit offenen Augen und Ohren durch sein Arbeitsleben zu gehen. Und das sind so die Varianten, die man da im Blick haben sollte, weil wenn es eine größere Maßnahme gibt, es gibt ja auch den sogenannten schleichende Betriebsänderung, dass dann Arbeitgeber so in mehreren Wellen Personal abbauen, um eben bestimmte Grenzwerte zu unterschreiten. Aber auch das ist etwas, wenn wir betriebliche Interessenvertretung haben, dann haben die das normalerweise im Blick. Ja, sowas.
Okay, ja, spannend. Wir hatten eben gerade schon mal so ganz kurz im Vorgespräch, wir beide hatten schon mal gesprochen so über psychische Belastungen, Thema Burnout und so weiter. Da wollen wir mal eine extra Folge zu machen. Ich will das jetzt auch gar nicht an groß das Thema aufmachen. Auf der anderen Seite habe ich gerade eine Klientin, wo da auch gerade so ein Fall ist, wo ich tatsächlich ganz gerne mal kurz was reingeben möchte, weil ich das irgendwie sehr spannend finde und gerade sehr aktuell auch bei mir ein Fall ist. Und zwar ist es so, dass sie eine Zeit lang ausgefallen ist, ein paar Wochen weg war und jetzt wieder zurückkommen wollte, wieder eingegliedert werden sollte. Und ihr quasi die Wiedereingliederung wurde ihr faktisch fast unmöglich gemacht, also extrem schwer gemacht, so, ne? Und ihr dann per E-Mail einen Aufhebungsvertrag zugeschickt worden ist, ohne Vorankündigung, ohne Gespräch, ohne alles, einfach ganz lapidar. Das wirst du ja vermutlich auch häufig haben,
ja,
solche Fälle.
Leider ja.
Wie geht man damit um? Also hole ich mir dann sofort anwaltlichen Beistand? Ist das angeraten in solchen Fällen?
Ja, also vor der voreiligen Unterzeichnung von Aufhebungsverträgen kann ich natürlich nur abraten, weil wenn man einmal unterschrieben hat, kommt man da in den wenigsten Fällen wieder von weg. Also es sind absolute Ausnahmefälle, arglistige Täuschung, widerrechtliche Drohung, aber da die kann man wirklich an einer Hand abzählen, die Beispielsfälle, die es dazu gibt. Das ist wirklich in den seltensten Fällen der Fall. In den meisten Fällen ist es so, wie du es hier beschreibst, dass Arbeitgeber eine ohnehin schon bestehende Drucksituation ausnutzen. Jemanden, der ohnehin vielleicht gerade in einer Situation ist, wo er jetzt nicht unbedingt die stärkste Position hat im Unternehmen. Und dann wird so eine Situation ausgenutzt, um da schnell vollendete Fakten zu schaffen. Also ich rate den Beschäftigten in so einer Lage, also klar, Rechtsrat auf jeden Fall, anwaltlich, gewerkschaftlich, wie auch immer. Aber in so einer Situation ist es tatsächlich eher ein Thema, dass die Leute ein ganzes Netzwerk aus Unterstützung, was zum Beispiel auch in deiner Beratung bestehen kann. Es gibt Betroffenengruppen für Menschen, die unter Mobbing leiden. Es geht ja wirklich von bis. Es gibt kommunale Beratungsstellen für Menschen in belastenden Arbeitssituationen, die natürlich einen ganz anderen Beratungsansatz haben, als ich das jetzt in meiner Rechtsberatungspraxis. Da arbeiten dann eher Sozialpädagogen und Psychologen, die machen so Resilienzberatung für Menschen in solchen Situationen und können da eben nochmal ganz anders unterstützen, sich mental anders aufzustellen, das Ganze nicht so an sich ranzulassen. Also ich glaube, Netzwerk ist in so einer Situation ein gutes Stichwort, ja, und sich vielleicht auch im privaten Bekanntenkreis darüber austauschen, einfach sehen, dass man damit nicht alleine ist und sich alle Hilfe holen, die man, die oder die Frau in dem Fall bekommen kann. Auch da betriebliche Interessenvertretung, wenn es die gibt, ja, kann auch helfen. Gegebenenfalls Schwerbehindertenvertretung. Bei Krankheit wäre ja unter Umständen auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement angezeigt. Das kann auch helfen, da kann man auch drüber sprechen, wie kann der Arbeitsplatz umgestaltet werden oder die Arbeitsgestaltung, damit die in Zukunft nicht so ist, dass Personen wieder ausfallen. Also da gibt's ganz viele Ansätze und ich glaube auch, natürlich, das ist in der Situation gerade besonders belastend, sich um so vieles gleichzeitig zu kümmern, aber dieser Multi-Channel-Ansatz ist meines Erachtens der beste Weg. Ja? Also Rechtsberatung, ein kleiner Baustein, aber beileibe nicht der einzige.
Ja, verstehe ich total gut, was du da sagst. Was gibt's denn da so für typische Fallen, wenn Menschen so mit Kündigung, mit Kündigung gedroht wird oder eben gleich ein Aufhebungsvertrag angeboten wird? Was gibt's da so für typische Fallen, in die man reintappen kann?
Naja, wenn der Arbeitgeber das ganz große Drohszenario aufbaut oder aufbauen möchte, dann passiert es ja leider häufig, dass Menschen zu kurzfristig unangekündigt zu Personalgesprächen zitiert werden. Idealerweise, wenn sie gerade schon gearbeitet haben den ganzen Tag und vielleicht ein bisschen müde und angeschlagen sind, dann wird der Aufhebungsvertrag auf den Tisch gelegt und dann wird gesagt, so, dieses Angebot gilt nur heute. Und wenn sie heute nicht unterschreiben, dann gibt es morgen eine Fristlose. Also ich beschreibe jetzt mal ein ganz hartes Szenario. Ich bin überzeugt, die meisten Arbeitgeber sind nett und fair im Umgang mit ihren Beschäftigten, aber in Extremfällen läuft es leider so. Und das ist natürlich, also wenn jemand mir was zur Unterschrift vorlegt, wo ich danach nicht mehr rauskomme und von mir verlangt, ich soll sofort unterschreiben, dann sollten alle Alarmglocken klingeln. Und dann sollte man das allein schon aufgrund dieser Drucksituation idealerweise erstmal ablehnen. Und wenn man vielleicht interessiert ist, auszutreten, dann bestünde ja die Möglichkeit zu sagen, ja, grundsätzlich bin ich jetzt nicht abgeneigt, aber ich muss das mitnehmen, ich muss mich dazu beraten lassen, das dauert mindestens 1-2 Wochen, dann können wir nochmal reden. Ja.
Okay, also die größte Falle ist sozusagen kurzfristig irgendwas zu unterschreiben, was zu meinem Nachteil gereicht.
Ja,
ne?
Ja. Und Aufhebungsvertrag oder Eigenkündigung ist ja auch noch das Risiko, was wir dann haben, Sperrfrist beim Arbeitslosengeld 1. Ne? Also,
ja. Gibt es dann auch Möglichkeiten, das wirst du wahrscheinlich auch häufiger haben, sowas mitverhandelt wird, so Karrieregestaltung, also eine Neuausrichtung, wird vermutlich auch häufig mitverhandelt, oder?
Ja. Also gerade jetzt in den größeren Entlassungswellen. Ich glaube, bei VW sind irgendwie gerade 6 Milliarden aufgetaucht, wo keiner weiß, wo die herkommen.
Ja, das habe ich gehört. Ja.
Also es ist ja durchaus Geld da. Und wenn ich als Beschäftigter interessiert bin, auszutreten dann und vielleicht auch eine halbwegs passable Verhandlungsposition habe, dann bestehen ja durchaus gute Möglichkeiten, da auch gute Lösungen zu erzielen. Idealerweise wahrscheinlich auch unter Inanspruchnahme von externer Rechtsberatung oder Vertretung. Und Karrieregestaltungsoptionen, also beispielsweise bei Betriebsänderungen, wenn wir größere Sachen haben, ist es ja ein absolut üblicher Schritt, dass Beschäftigte in Transfergesellschaften überführt werden, wo sie dann gegebenenfalls qualifiziert werden sollen, um sich beruflich neu aufzustellen oder weiterzuentwickeln. Eine übliche Maßnahme sind beispielsweise auch sogenannte Sprinter- oder Turbo-Klauseln bei Personen, die eine lange Kündigungsfrist haben und die im Unternehmen nicht mehr zwingend gebraucht werden. Die bekommen dann flexible Austrittszeitpunkte eingeräumt. Das kann am Arbeitsmarkt ja die eigene Verhandlungsposition total verbessern, wenn ich weiß, ich kann in 2 Wochen oder in 5 Monaten austreten. Also da gibt's durchaus eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, ja.
Und das bedeutet Sprinter oder Turbo-Klausel?
Beispielsweise, wenn ich jetzt so einen Aufhebungsvertrag mache und sagen wir mal, ich habe 5 Monate Kündigungsfrist und ich bewerbe mich neu, dann wollen die meisten neuen Arbeitgeber, die stellen einen ja nicht in 5 Monaten ein, sondern ja, fangen Sie bitte in 1 Monat an. Und wenn ich dann so einen Aufhebungsvertrag mit einer sogenannten Sprinter- oder Turbo-Klausel habe, das ist eine Klausel, die räumt mir als Beschäftigten einseitig das Recht ein, vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden. Und wenn das gut verhandelt ist, also wenn ich mich habe gut beraten lassen, dann ist das in der Regel auch daran geknüpft, dass die dadurch frei werdenden Gehälter, also in dem Fall jetzt 4 Monate vorzeitig, dann kriege ich 4 Gehälter on top zu einer vielleicht bereits verhandelten Abfindung. Also das kann sich auch finanziell auszahlen, aber ich finde eigentlich, der Flexibilitätsgewinn ist deutlich mehr wert. Ja.
Ja, absolut, bin ich total bei dir. Das ist ganz häufig bei mir auch so, gerade so, wenn Menschen 6 Monate zum Quartalsende kündigen, solche abstrusen Sachen erlebe ich immer mal wieder.
Ja.
Da sage ich auch immer, ja, also ich meine, wie will man sich so neu aufstellen, vor allen Dingen, wenn der Arbeitgeber da kein Entgegenkommen signalisiert. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Genau. Ja, wenn es gar nicht geht, also wenn ich jetzt nicht diese einvernehmliche Trennungsvariante habe, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, ne, Aufhebungsvertrag oder vielleicht arbeitgeberseitige Kündigung, wo wir danach über eine Abwicklungsvereinbarung sprechen und das dann da alles so schön zusammenpuzzeln mit Sprinter- oder Turboklausel, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, einfach unter Verletzung der Kündigungsfrist zu kündigen. Also ich kann jetzt natürlich niemandem raten, seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis zu verletzen, aber wenn ich partout irgendwo weg will, und die lassen mich nicht aus irgendwelchen schwer nachvollziehbaren Gründen, dann gibt es durchaus die Variante, auch wenn ich sage, ich habe jetzt die 5 Monate Kündigungsfrist, dann kündige ich einfach und sage, ich kündige mein Arbeitsverhältnis zu in 2 Monaten und dann komme ich einfach nicht mehr nach 2 Monaten. Und das mag dann sicherlich manchmal zu Ärger, Problemen führen, ist aber eher selten. Aber auch da in idealer Weise vorher Rechtsberatung einholen, weil wenn wir dann eine Vertragsstrafenklausel oder sowas haben, dann kann's wirklich ein bisschen hässlich werden.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo würdest du dir denn in Sachen KI oder auch in Sachen Umstrukturierung noch mehr, ich sag mal, Engagement oder mehr Kante von Beschäftigten wünschen? Was würdest du sagen, was fehlt da vielleicht auf deren Seite auch, was vielleicht hilfreich wäre?
Ja, naja, also grundsätzlich ist ja der Einsatz von KI nichts, was wir verteufeln wollen. Also der Abwehrreflex, ja, ist ja, der ist vielleicht da und oh, meine Güte, ich mache mich ersetzbar und jetzt nimmt mir die KI die Arbeit weg, ja, aber wie gesagt, so ist es ja meines Erachtens in den wenigsten Fällen und mehr Kante oder vielleicht das vielleicht eher als Mittel zu begreifen, wie wir uns die Arbeit erleichtern können. Also es gibt ja auch ganz viele positive Potenziale, beispielsweise im Arbeitsschutz, ja, wenn wir irgendwie eine Gefährdungsbeurteilung machen, das ist ja ein aufwendiger Prozess und das müsste ja eigentlich regelmäßig angepasst werden und so. Es gibt so viele Potenziale, wo, wenn wir das gut nutzen und die Mitbestimmung eingehalten wird und genutzt wird und vielleicht die Beschäftigten auch ein ganz kleines bisschen mitreden dürfen, ja, denke ich, da können wir uns unsere Arbeitswelt durchaus menschengerecht gestalten, so wie wir sie haben wollen. Also das sehe ich schon.
Ja, absolut. Total, bin ich auch dabei. Ja. Mhm. Was würdest du denn Menschen mitgeben, so die gerade vielleicht nochmal so zusammengefasst oder vielleicht sind auch Dinge noch nicht so richtig angesprochen worden? Was würdest du denn diesen Menschen mitgeben, die entweder von Umstrukturieren, von Arbeitsplatzverlust vielleicht betroffen sind oder bedroht sind, so will ich mal sagen, bedroht sind? Und oder eben Menschen, wo KI so ein Thema ist, wo sie merken, hey, ich bin hier, du hast gerade das Thema auch Überforderung mit ins Spiel gebracht. So, was würdest du diesen Menschen vielleicht noch mitgeben wollen? Was ist vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen? So, was sind vielleicht noch wichtige Dinge, die du so in deiner täglichen Beratungspraxis auch mitbekommst?
Ja, ja. Ja, also ich glaube, sowohl bei Umstrukturierung als auch bei KI, in dem Moment, wo ich ein schlechtes Gefühl habe als Beschäftigter, ist sicherlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Augen aufmachen sollte und gucken sollte, was ist da eigentlich jetzt gerade im Betrieb los, und versuchen mit einem nüchternen, nach Möglichkeit wenig emotional aufgeladenen Blick beobachten, was passiert eigentlich, was verändert sich hier gerade, und wenn ich unsicher bin oder wenn ich Zweifel habe in meiner eigenen Bewertung, frühzeitig Rechtsberatung gegebenenfalls in Anspruch nehmen, sich frühzeitig an die betrieblichen Interessenvertretungen wenden, wenn Unsicherheiten bestehen, was da eigentlich gerade passiert, ja, in welche Richtung könnte das gehen. Und wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich, wir haben da, bieten sich ganz, ganz viele Chancen, aber wir haben ja eingangs ganz kurz drüber gesprochen. Also einerseits sind die Risiken, ja, bestehende Diskriminierungen werden vertieft, aber andererseits die Effizienzgewinne, die können ja durchaus auch zugunsten der Beschäftigten gehen. Ja, wenn ich mich von besonders nervigen, repetitiven Tätigkeiten vielleicht befreien kann, kann ja auch mehr Raum bleiben für Sachen, die mehr Spaß machen und vielleicht spannender sind und noch mehr, wo die Arbeit dann eher Selbstverwirklichung ist. Ja.
Mm, absolut. Also ich nutze es auch. Du wahrscheinlich ja, genauso, ja, oder?
Ja. Bleibt nicht aus.
Ja. Nee, das ist ja auch, ich finde auch, also ich sehe das aber auch, wie du das beschrieben hast, ich sehe auch, dass vor allen Dingen dieses Dranbleiben so, ne? Es ist jeden Tag, werden ja neue ja. Releases kommen auf den Markt und ja. man fragt sich immer, wie soll ich da jemals dranbleiben? Also mir ja. geht das zumindest so. Und ich gucke, dass ich mich da sehr stark beschränke und sage, okay, ist das jetzt wirklich relevant für mich? Muss ich das jetzt
ja.
wissen?
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, so mitzugeben, ne? Dass,
ja, ja. Dass ja, ja man gut, das sind kleine Schritte und jeder muss da in seinem Bereich irgendwie gucken. Klar, wir müssen natürlich auch immer sowohl als Beschäftigter als auch als Arbeitgeber unter Umständen bestimmte datenschutzrechtliche Fragen im Blick behalten. Wenn ich da jetzt mit einem KI-Tool arbeite, was vielleicht irgendwo in den USA gehostet wird, wäre das sicherlich ein Problem, wenn ich da jetzt sensible Daten draufpacke über Kunden oder sowas. Das ist klar, sowas müssen wir im Blick haben und deshalb kleine Schritte, sich nicht unter Druck setzen lassen, die gegebenenfalls die Schulungspflicht nach KI-Verordnung einfordern, aktiv einfordern. Ja, da, das ist ja, wenn ich merke, der Arbeitgeber kann mich ja anweisen, das zu nutzen. Das ist ja, das darf er ja im Rahmen seines Direktionsrechts. Und gleichzeitig kann ich aber in dem wechselseitigen Vertragsverhältnis, Arbeitsverhältnis dann auch verlangen, dass ich dafür auch fit gemacht werde. Ja. Und das ist dann ein Geben und Nehmen. Ja.
Ich finde das ganz spannend, was du da gerade sagst, weil ich erlebe das eigentlich eher andersrum, dass ja. nicht die Arbeitgeber die Arbeitnehmer verpflichten, KI zu nutzen, sondern dass die Arbeitnehmer KI nutzen wollen, aber ja. es nicht dürfen. Hast du solche Fälle auch? Vermutlich
ja,
auch,
klar.
oder?
Ja, klar, gibt's alles. Also da müssen wir uns dann fragen, ist das eine Pflichtverletzung? Was schuldig denn? Und ich wäre da erstmal vorsichtig als Arbeitgeber, weil was schuldig? Ich schulde das Ergebnis meiner Arbeit und wie ich die jetzt gemacht habe, solange ich da jetzt nicht irgendwelche anderen Personen mit betraue oder gegen Gesetze verstoße, wenn ich beispielsweise den Datenschutz verletze, aber wenn ich das alles im Blick habe, auf dem Zettel habe, dann wüsste ich erstmal nicht, ja, solange die menschliche Endkontrolle gewährleistet bleibt, ja, ist das ja nicht zu beanstanden, ja. Also kann ich ja die Tools nutzen, die mir zur Verfügung stehen, ja.
Das ist spannend. Okay. Das heißt, da habe ich als Arbeitnehmerin auch Rechte.
Absolut, ja. Also es kommt natürlich, muss man sich natürlich immer angucken und wie gesagt, also auch mit Augenmaß, ne, was Datenschutz und solche Themen angeht und muss man natürlich auch mal vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken, was macht die Person eigentlich und wie stark sind einzelne Arbeitsschritte überhaupt vorgegeben oder dürfen vorgegeben sein. Aber in den meisten Fällen schulden wir ja kein Ergebnis, wir sind ja keine Unternehmer, keine Werkunternehmer und trotzdem sind wir ja teilweise in der Erbringung unserer Arbeit frei. Wir schulden Arbeit, also Zeit gegen Geld und wir sind nicht frei darin, was wir in der Zeit machen, aber häufig, also zumindest habe ich das schon erlebt, bestehen da durchaus Unklarheiten oder besteht Uneinigkeit darüber, wie die Arbeit gemacht wird und dann muss man das halt klären und dann muss man sich eben erkundigen, ja.
Spannend. Okay, da habe ich wieder was gelernt. Das finde ich gut. Schön. Okay, letzte Frage, die so ein bisschen weggeht von KI, aber gerade ein brennendes, aktuelles Thema, glaube ich. Und, und zwar das Thema Lifestyle-Teilzeit, wie die CDU das so schön benannt hat. Ne? So, was ist denn da von dieser Forderung irgendwie zu halten? Also vielleicht erklärst du es gleich nochmal so ein bisschen genauer.
Ja, und, ja klar, kann ich gerne erklären. Also ist jetzt, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, eine Forderung, die von einem Wirtschaftsflügel aus der CDU aufgestellt wurde, dass das Recht auf sogenannte Lifestyle-Teilzeit einzuschränken. Gut, die wer so ein bisschen auf Social Media aktiv ist, wird gemerkt haben, dass da viel Uneinigkeit herrscht. Ja, was ist das überhaupt? Gibt's das überhaupt? Und überhaupt, also es gibt ja diverse Ansprüche auf Teilzeit nach Gesetz. Ich würde aber sagen, also nach meiner Beratungspraxis ist es eigentlich eine Nebelkerze, die da gezündet wurde, weil in den wenigsten Fällen, also Menschen, die Teilzeit arbeiten, tun das in den wenigsten Fällen über die gesetzlichen Ansprüche, sondern entweder über tarifliche oder betriebliche Regelungen oder einfach einvernehmlich, weil der Mensch da gerne arbeiten möchte und der Arbeitgeber ihn gerne haben möchte. Und dann macht man das einvernehmlich, eine Arbeitszeitreduzierung. Und da würde die Abschaffung des Rechts auf Lifestyle-Teilzeit nichts dran ändern. Ja? Und ja, zweiter Punkt ist ja auch so ein bisschen, was ist denn überhaupt Lifestyle-Teilzeit? Ja? Also wer bewertet denn das? Ja? Also was sind denn nach Auffassung dieses Vorschlags billigenswerte Gründe, also Pflege von Angehörigen, Pflege von oder Betreuung von Kindern? Vielleicht Fort- und Weiterbildungen sind vielleicht auch noch mit drin und alles, was dann außerhalb dessen liegt, also wenn vielleicht jemand eine chronische Erkrankung hat und die aber nicht offenbaren möchte und deshalb weniger arbeiten möchte, ja, das würde da schon rausfallen, also zumindest nach meiner Lesart, und ich denke, das ist eine persönliche Entscheidung und die betroffenen Beschäftigten verzichten ja auch auf Entgelt und also ja, also Ich halte das nicht für einen sinnvollen Vorschlag, weil wie gesagt, also es spielt in der Beratungspraxis spielen diese gesetzlichen Ansprüche eine sehr geringe Rolle und im Übrigen sind die ja auch immer noch mal an entgegenstehend, also der Arbeitgeber kann Arbeitnehmern, die über diese gesetzlichen Ansprüche ihre Teilzeit geltend machen wollen, kann dem immer betriebliche Gründe entgegenhalten, also beispielsweise ein Schichtplansystem etc. Ja, kann er sagen, es geht bei uns nicht, weil. Also die Varianten gibt es und die habe ich auch schon durchgespielt und deswegen würde ich sagen, also praktisch nicht wirklich hilfreich und im Übrigen auch ein vollkommen überflüssiger Eingriff in die Lebensführung der Beschäftigten. Ja,
ja. Also. Halte ich auch für sehr übergriffig, das Ganze.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, spannend. Danke dir für deine Einschätzung da auch.
Gerne.
Wenn man, Heiko, du bist ja Gewerkschaftsjurist, wenn man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man das tun? Was sind da die besten Wege?
Mit mir direkt schwierig. Also ich bin ja in einem Team und ja, also wer bei Verdi Mitglied wird, ist natürlich dann frei darin, unsere Rechtsberatung und Vertretung in Anspruch zu nehmen. Also wir haben ähnlich wie bei Rechtsschutzversicherern haben wir eine Wartefrist, aber innerhalb derer ist Beratung möglich in den ersten 3 Monaten. Und nach 3 Monaten ist dann ganz normal also außergerichtliche und gerichtliche Beratung und Vertretung möglich. Ja.
Super.
Und ich bin Verdi Landesbezirk Hamburg.
Perfekt, das verlinken wir auf jeden Fall. Und so kann man dann doch irgendwie mit dir in Kontakt kommen. Ne?
Ja.
Super. Ganz lieben Dank, Heiko, für deine vielen Einschätzungen und hier auch Impulse und vor allen Dingen auch ja rechtlichen Grundlagen, die du hier auch mitgegeben hast. Denn das ist, glaube ich, für viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, einschließlich mir, viel Neuland, ne? Weil das ja nun nicht unsere tägliche Praxis ist. Und ja, da hast du viel mitgegeben. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal.
Ja, das nächste Mal haben wir schon ein Thema gesagt, ne? Psychische Gesundheit oder all das, was damit einhergeht. Ja.
Anja, vielen Dank.
Wie immer bin ich wahnsinnig gespannt über dein Feedback. Lass mir doch gerne auf Spotify direkt unter der Folge eine Nachricht da, ob diese Folge hilfreich für dich war, was du dir vielleicht sonst noch so wünschst. Ich bin für alles offen und freue mich über eure Nachrichten. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig darüber, wenn du diesen Podcast hier bewertest mit gerne einer 5-Sterne-Rezension. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Sonntag. In der nächsten Woche viel Freude im Job. Bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.